Wir sind also im zweiten Teil, zweiter und letzter Teil meiner Miniserie Fünf Arten von Gemeinden und dein Platz in einer. Also wie gesagt, das ist der umständlichste Titel, der mir eingefallen ist, aber ist ja egal. Ihr merkt es vielleicht, dass es mir darum geht, ein wenig über Gemeinde zu reden, über Vision für Gemeinde und Gemeindeplanung und wie man das Ganze bauen kann und biblisch herstellen kann. Und wir haben letzte Woche bereits festgestellt, dass es fünf Bereiche gibt, die in einer Gemeinde existieren sollten. Und es gibt Gemeinden, die praktisch nur aus diesen Teilen bestehen. Okay, und ich lese es nochmal vor. Wir haben uns nämlich angeschaut, was in Apostelgeschichte Kapitel 2 in den Versen 42 und 47 steht. Studieren wir auch am Sonntagmorgen dieser Tage, falls ihr das gemerkt habt. Und die Dinge, die für einen Sonntag nicht passen, die drücke ich euch halt heute Abend aufs Auge. Na, und letzte Woche auch schon. Dann wisst ihr mehr als die anderen. Okay, Apostelgeschichte Kapitel 2 und ich lese einfach einmal. Hier haben wir es zu tun mit der Gemeinde, die gerade entstanden ist. Petrus hat fertig gepredigt. Und das sind jetzt die ersten Tage, Wochen und Monate der christlichen Gemeinde überhaupt. Und sofort kristallisieren sich fünf Tätigkeitsbereiche heraus. Schauen wir uns jetzt nochmal an, ich lese es einfach mal und kommentiere wieder, wie ich das schon mal gemacht habe. Sie verharrten aber, das ist die Gemeinde, die Jünger, die Neuen, die Bekehrten, die 3000, die am Pfingsttag hinzugetan wurden. Also die verharrten, sag mal nochmal verharren. Verharren tust du, wenn du etwas beständig tust, dauernd machst. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. In dem Vers stecken vier Dinge drinnen. Und dann geht es weiter, und dann kommt ein fünfter Teil noch dazu. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Das ist Evangelisation. Das ist der fünfte Bereich. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Also die, da klingt wieder das Wort Gemeinschaft an. Wir haben Sachen gemeinsam, das heißt, wir haben Gemeinschaft. Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Sofort entstehen soziale Dienste. Sofort kommt ein gewisser Aktionismus auf. Es gab damals auch jüdische Hilfswerke natürlich. Und es war damals so, dass reiche Leute eigentlich das Sozialsystem waren. Reiche Leute haben armen Leuten, den Bettlern auf der Straße oder den Tagelöhnern, wenn es mal nicht gereicht hat, Brot ausgeteilt und so. Du konntest also da hingehen, so ähnlich wie heute zur Bahnhofsmission, und konntest dir da was zu essen abholen, wenn es mal an einem Tag nicht gereicht hat. Und es gab reiche Leute, die also viele Kostgänger hatten. Und war dann wohl so, dass einige der zum Beispiel jüdischen Witwen, die sich dann bekehrt haben, vom jüdischen Brotverteildienst ausgeschlossen wurden. Was machen die jetzt? Haben nichts mehr. Das haben wir zur Gemeinde gebracht. Die Gemeinde hat gesagt, da müssen wir sofort Abhilfe schaffen. Und dann haben sie also den Witwen Brot ausgeteilt. Wenn wir noch genauer sehen, am Sonntag, wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 16 kurz erwähnen, machen wir 6, nicht 16, 6. Machen wir aber jetzt heute Abend nicht. Wir halten auf jeden Fall mal fest, dass die geholfen haben. Den Bedürftigen haben sie geholfen. Okay, und täglich verharrten sie, schau, jetzt fängt das Ganze schon wieder an, zu einem Kreis zu werden und sich zu schließen. Sie verharren einmütig im Tempel. Vers 42, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Was haben sie im Tempel gemacht? In der Lehre der Apostel verharrt und im Gebet. Sie brachen zu Hause das Brot. Das ist jetzt nicht die Bedürftigkeitsarbeit hier aus dem letzten Vers, sondern es ist wieder Gemeinschaft. Und sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, auch wieder Gemeinschaft, lobten Gott, Gott zu loben ist eine Form von Gebet, und hatten Gunst beim ganzen Volk. Wenn du Gunst hast beim Volk, dann hören sie auf das, was du sagst, und dann sind sie offen für deine Evangelisationsversuche. Der Herr aber tatsächlich hinzu, die gerettet werden sollten. Okay, also Evangelisation hat stattgefunden, das war richtig gut. Wir haben also diese fünf Dinge: Evangelisation, Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, das heißt Bedürftigkeitsdienste, und Gebet. Die fünf Dinge. Und jede Gemeinde sollte diese fünf Elemente natürlich haben, aber eigentlich ist es so, dass es fünf Gemeindearten gibt. Das hat sich schon in der, wisst ihr, die Menschen sind verschieden. Ne? Und jemand, der eher intellektuell angehaucht ist, der geht vielleicht lieber in eine Gemeinde, in der der Pastor vielleicht einen Doktortitel hat und akademisch daherreden kann. Oder daherredet, je nachdem. Ja, dann gibt es evangelistische Gemeinden, die sind begeistert, wenn sich Menschen bekehren. Dann gibt es charismatische Gemeinden mit dem Schwerpunkt Gebet und Geistesgaben und so weiter. Und es gibt wirklich Gemeinde, es gibt Menschen, die sind halt so, die, wenn nicht irgendwo in einem Gottesdienst oder überhaupt schon vorm Aufstehen einen Eindruck haben, versteht er, dann ist irgendwie die Welt nicht in Ordnung. Na, und lassen sich dann führen mit, und das ist gut und manchmal ist es lustig. Ne, aber es gibt Menschen, die haben eine natürliche Veranlagung in diese Richtung. Ne, wir hatten auch schon Leute in der Gemeinde, die sich bekehrt haben oder wieder zum Herrn gefunden haben hier. Ich weiß nicht genau, was der Fall war. Und auch mit dabei waren und gebefreudig waren und alles. Aber es war irgendwie viel zu lehrmäßig, versteht ihr? Diese halbe Stunde Lobpreis, das war zu wenig. Das hätten anderthalb Stunden Lobpreis sein können. Na, das waren Leute, die im Lobpreis standen, total entrückt, meistens ein bisschen hinten drinnen. Da standen, so vom Herrn, versteht er, Impulse empfangen haben. Habt ihr das gehört? Es gibt in jeder Gemeinde Menschen, die in diese Richtung tendieren. Und gut, dann gibt es die Familiengemeinde, ich habe das letzte Woche schon kurz erwähnt. Ich will es nochmal ganz kurz ansprechen, bevor wir ins Detail gehen. Na, das ist wahrscheinlich die beliebteste Gemeindeform. Der Pastor ist ein Teddybär, der Pastor ist für dich da. Pastor ist praktisch verwachsen mit seinem Telefon. Na, weil gleich am Morgen klingelt schon, Pastor, ja, liebes Schaf, Pastor, ich finde nichts zum Anziehen. Ach du Armes, da gehst du zum Schrank. Ja, so ein bisschen in diese Richtung vielleicht. Und dann trifft man sich, ist begeistert. Der Pastor ist da der Teddybär, der Hirte, der Seelsorger, der Zuhörer. Ja, und so, das ist ganz wunderbar. Okay, Lehrgemeinde und dann gibt es noch die Aktivistengemeinde. Aktivistengemeinde. Aber ich denke, bevor ich das jetzt so raushaue hier, gehe ich da systematisch vor. Vielleicht schlagen wir noch ganz kurz zum ersten Korintherbrief auch auf. Da sehen wir nämlich, dass es in der Korinthergemeinde diese Kristallisation auch gegeben hat. Da gab es Menschen mit verschiedenen Persönlichkeitsbild, mit verschiedenen Neigungen. Die einen, die wollten also Erkenntnis, die anderen wollten viel fühlen, die anderen wollten Gemeinschaft haben und so. Und die haben sich dann entsprechenden Predigern, die diese Strömungen verkörpert haben, haben sich die dann eben angeschlossen oder zugehörig gefühlt. Da heißt es jetzt, lass mich es finden. Ach ja, genau. Kapitel 1 ist es, 1. Timotheus, 1. Korinther Kapitel 1. Da hört also der Paulus in Vers 10, dass Spaltungen in der Gemeinde sind. Denn mir ist durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber Kephas, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Da sehen wir, vier verschiedene Personen werden erwähnt und die sind jeweils unterschiedlich in Korinth aufgetreten. Paulus zum Beispiel kam als Evangelist. Ich kannte unter euch nichts als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Und dann ist er gekommen mit Zeichen, Wundern, mächtigen Taten und mit dem schlichten, puren evangelistischen Evangelium. Ja, der war also Evangelist und die Gemeinde hat eine evangelistische Prägung durch ihn bekommen. Dann ist er wieder weggegangen und ein anderer kam, Apollos. Apollos jetzt, versteht ihr, Apollos, der hat mehr drauf gehabt als nur Jesus und ihn gekreuzigt. Der hat die Bibel gekannt, der war mächtig in den Schriften, heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 18, der die Juden kräftig widerlegte, ja, durch die Schriften, indem er bewies, ja, dass Jesus der Christus ist. Der war ein Bibellehrer, der hat genau gewusst, wo was steht und wie das zu verstehen ist und so weiter. Und manche in der Korinther-Gemeinde, die haben sich gedacht, endlich erleben wir Gemeinde. Nicht immer nur dieses Evangelistenzeugs, immer dieselbe Predigt, bekehr dich, du brauchst Jesus und so weiter, sondern endlich mal jemand, der tiefer einsteigt in die Materie. Dann ging der wieder, dann kam Petrus. und war eine Zeit lang Pastor der Gemeinde. Und Petrus, meine Damen und Herren, Petrus war ein Gemeinschaftsmensch. Petrus war jemand, der sich mit dir hingesetzt hat und gegessen hat, mit dir geredet hat und dir Gefühle der Wärme vermittelt hat. Petrus war ein Teddybär. Wir wissen es unter anderem zum Beispiel aus Galater Kapitel 2. Da ist es nämlich so, dass er in Antiochien in einer anderen Gemeinde ist und dort isst er dann mit den Leuten. Und wisst ihr, was es ist, wenn man isst miteinander? Man hat Gemeinschaft, richtig? Man macht nicht Lobpreis und lobt Gott und ruckelt und zuckelt im Geist. Man hört nicht das Evangelium, man wird nicht evangelisiert, man hat einfach nur Gemeinschaft. Komm mal in mein Herz! Ja? Und Petrus war so drauf. Und die haben, manche von den Leuten in Korinth haben gemerkt, oh Mann, endlich ein Pastor mit einer Seele. Nicht nur einer, der aus griechischen Vokabeln besteht, wie Apollos, auch wenn er gut reden kann. Nicht nur einer, der nur immer Evangelium predigt, wie Paulus, der dem völlig egal war, wie wir drauf waren, wie wir uns gefühlt haben. Der wollte einfach nur Menschen retten. Rettung brauchen wir. Wir sind kein Vergnügungsdampfer, wir sind ein Rettungsboot. Und sofort sitzen wir hier drin und sagen, was ist schlechter an einem Vergnügungsdampfer? Wir wollen Vergnügung auch haben. Na, und dann kommt Petrus und sagt, komm zu mir, wir essen jetzt erstmal was miteinander. Ne? Sie lief dann nämlich auf einen Skandal raus, aber das ist uns jetzt egal heute. Könnt ihr selber lesen in Galater Kapitel 2, da steht das alles drinnen. Okay, und dann gibt's noch die Aktivistengemeinde, das soziale Gewissen, wie gesagt. Das kommt jetzt nicht vor hier vor, macht jetzt nichts, aber hier ist dann noch, manche haben dann behauptet, sie sind des Christus. Versteht ihr, das sind die wirklich Geistlichen. Weil Evangelisation, ja, das ist ja gut, das muss man machen, das sollen andere machen. Bibellehre brauchen wir auch nicht, das ist okay, wir wissen, was zu wissen ist. Gemeinschaft, ja, natürlich, aber doch nicht Gemeinschaft mit Menschen. Boah, Gemeinschaft mit Menschen. Wir brauchen Gemeinschaft mit Gott. Mit Gott. Also machen die Lobpreis und sind begeistert in ihrer Zuwendung zu Gott hin. Versteht ihr? Die forschen dann in sich hinein, was jetzt gerade wieder dran ist, was sie wieder fühlen, was für einen Eindruck sie haben und so weiter. Dass die anderen, die Evangelisten wissen, was da, die brauchen keinen Eindruck mehr, die wissen, was Sache ist. Bibellehrer haben keine Zeit, um Eindrücke zu sammeln, weil sie die Bibel lesen müssen. Sie brauchen auch was Neues. Ne, Eindrücke brauchen Gemeinschaftsmenschen auch nicht, weil Eindrücke, wir sorgen dafür, dass wir gute Eindrücke haben. Indem wir uns gute Gefühle geben. Eindrücke da rumzusitzen und zu schauen, was jetzt dran ist und so weiter, das ist alles viel zu geistlich. Aber manche haben sich gedacht, nein, wir sind des Christus, wir brauchen die anderen, wir brauchen jetzt die Menschen nicht, Jesus allein. Vielleicht sind die dann auch vor lauter Geistlichkeit gar nicht mehr in die Gemeinde gekommen. Das kann auch sein. Okay, jetzt aber, lass mich programmatisch vorgehen hier. Die evangelistische Gemeinde. Es gibt evangelistische Gemeinden. Die Gemeinde vom Peter Wenz zum Beispiel in das jetzige Gospelforum. Das war mal die biblische Gemeinde Talstraße 70 in Stuttgart. Peter ist ein Evangelist. Dann kannst du vor einer Menschenmenge hinstellen und dann begeistert er die, ja. Die hat so dieses jungenhafte, freundliche, fröhliche, stellt sich hin und predigt das Evangelium, das schlichte Evangelium von Jesus und Menschen bekehren sich und kommen. Und kommen wieder in seine Gemeinde, weil er so ein netter Mann ist und weil das, was er gesagt hat, so schön ist und einfach wunderbar. So hat er begonnen und so hat die Gemeinde begonnen zu wachsen. Und der Mann ist ein Evangelist, Pastor und Evangelist ist der. Und die ganzen anderen Dinge, die die Gemeinde jetzt tut, sind ja hervorragende Dienste, die jetzt da mit entstanden sind. Die hängen jetzt nicht an ihm und seinem Genius, sondern das machen wieder andere, versteht ihr? Das ist das Gute an großen Gemeinden. Du kannst dann alle diese Bereiche abdecken. Du kannst Lobpreisgottesdienste machen, Holy Spirit Night. Du kannst eine Universität, eine Fakultät gründen, alle die für die Bibellehrer. Alle diese Dinge kannst du machen. Ja, das ist recht interessant. Gut. Der Pastor versteht sich als Evangelist, spricht weniger zur Gemeinde als vielmehr zu den Gästen. Es gibt Gemeinden, da kommen 50% Gäste. Da bringen die Leute ständig jemanden mit. Aber es geht auch im Sonntagsgottesdienst oder in den 3 oder 4 Sonntagsgottesdiensten, die abhalten, da geht es nie irgendwie in die Tiefe, sondern es ist immer das Evangelium und du schaffst es und schlichte, simple Fernsehniveau-Botschaften. Also ohne tiefen Einstieg oder so. Das ist ja notwendig auch. Wir müssen alle ermutigt werden. Sag mal jemand Amen. Ja, und das ist, also ich will das überhaupt nicht wegtun. Aber wie gesagt, der Pastor, der versteht sich als Evangelist, spricht weniger zur Gemeinde. Die Aufgabe der Gemeinde ist, einen Gast mitzubringen. Und der Pastor spricht dann zu dem Gast. Es gibt Gemeinden, die bestehen aus 50% Gästen. Das ist top. Das ist fantastisch. Wenn die sich bekehren und dann wird er jemanden mitbringen, dann sind wir zum Wachstum verurteilt. Ja? Gut. Der Höhepunkt ist der Bekehrungsaufruf in diesen Gemeinden. Komm zu Jesus, bist jetzt bereit, ja? Fühl, was der Herr zu dir sagt. Wenn du jetzt merkst, ja, dass es der Herr, der zu dir spricht. So geht's dazu. Und der Erfolg ist, wenn Sünder sich bekehren. Namens die evangelistische Gemeinde. Die charismatische Gemeinde. Die charismatische Gemeinde, die ist für diese Evangelisation auch wichtig. Aber längst nicht so wichtig wie Gott erleben. Die machen das vor allem in Lobpreis und Anbetung mit viel Musik. Der Pastor ist eher vielleicht ein Lobpreisleiter, der leitet die Gottesdienstbesucher an, was zu fühlen, Gott zu erleben im Lobpreis. Und Leute, das wollen wir jetzt aber gar nicht wegtun. Der Herr manifestiert sich im Lobpreis seines Volkes. Sag mal jemand Amen. Natürlich, wir dürfen nur nicht auf den Trichter kommen, dass wir denken, unsere Gefühle sind wichtig. Die sind nämlich nur halb wichtig. Das, was du tust, ist wichtiger als das, was du fühlst. Manchmal kannst du dich schlecht fühlen und gute Dinge trotzdem tun. Und auf diese Gefühle kommt es da nicht so sehr an, sondern es kommt auf deine Taten an. Na? Die Person, die da im Hintergrund immer geruckelt und gezuckelt hat, die ist mittlerweile längst in einer anderen Gemeinde oder weit weggezogen, wo man halt ruckelt und zuckelt. Ja, hat sich solchen Leuten angeschlossen. Also mir persönlich ist es zu wenig. Aber manche, die sind eben so drauf. Leute, wir dürfen im Glauben nicht unsere Hirn ausschalten. Sag mal jemand Amen. Amen. Ja, wir müssen realistisch sein in der Beurteilung unserer eigenen Glaubensfestigkeit. Denn manchmal sind Menschen sehr emotional, sehr begeistert, aber Glauben ist nicht wirklich da. Sag ich dir. Okay, in diesen Gottesdiensten ist der Höhepunkt, wenn Gott wirkt, wenn Menschen die Herrlichkeit Gottes fühlen, wenn Zeichen und Wunder und Heilungen und sowas passiert. Oder wenn Leute umkippen unter der Kraft Gottes. Passiert alles. Leute, ich habe schon Dinge gesehen, ja, ich konnte euch gar nicht erzählen. Hammermäßige Sachen, die der Heilige Geist getan hat. Ja, ich habe mal mitgekriegt, da war ich Ordner, in einer Gemeinde in München unten, da ist ein guter Bekannter von mir nach vorne umgekippt. Da hat jemand für ihn gebetet, ja, Prediger, und der ist wumms, nach vorne umgekippt. Zack. Der lag hier vorne ausgebreitet, wumms, wie ein auf dem Bauch halt, ja, und unter der Kraft Gottes. Der hat was am Rücken gehabt. Dann habe ich stand ungefähr 2 Meter von dem Mann weg, habe ich gesehen, wie sowas wie eine Maus, war mausgroß, unter seinem Rücken hin und her gefahren ist. Okay, und dann war es wieder weg. Leute, das war tatsächlich die Hand Gottes. Ich habe es gesehen in anderen Gottesdiensten, in denen Weltkriegsverletzte, das war in den 80er Jahren, da gab es noch mehr Weltkriegsverletzte, stand einer da, der Prediger hat für den gebetet, plötzlich gehen bei dem, für den gebetet wird, die Schultern hoch, als ob da jemand unter die Schultern greifen würde. Und dann geht es mit ihm nach oben. Gerade, dass er die Zehen noch auf dem Boden hatte. Leute, so kann man sich nicht hinstellen. Ja, das ist unmöglich. Der Ulf Eckmann, kennt ihn jemand? Ulf Eckmann? Das ist ein Pastor, der eine recht eigenartige Karriere jetzt hingelegt hat. Der hat sich zum Katholizismus bekehrt, also werde ich nie verstehen, aber der hat eine große Gemeinde gegründet in Uppsala seiner Zeit. Und in den 80er Jahren, vor allem da konnte es sein, dass Lobpreis ist, und dann stand der vorne und hat für die Leute gebetet. Wer im Lobpreis hat so gemacht, und eine Welle ist durch die ganze Gemeinde durchgegangen und wumm, die hat es alle umgehauen. Wenn der Geist Gottes über den kam, dann hat er begonnen, tap, 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 so zu tanzen, und plötzlich tap, 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 brrr, ging das so schnell, seine Füße haben sich so schnell bewegt, du kannst es im Natürlichen, kannst du das nicht machen. Das ist eine geistliche Manifestation. Das ist ein Zeichen. Ja, das ist eine geistliche Kraft, die auf den wirkt, das ist natürlich der Geist Gottes. Leute, es gibt Situationen, jemand fällt unter der Kraft Gottes, rollt die Treppen rauf, den haut's um, und er rollt ohne Hilfe, ja, also ohne da was zu machen, die Treppen rauf, hier auf der Bühne zum Beispiel. Solche Sachen. Alle diese Dinge gibt's, alle solche Sachen habe ich schon erlebt, und die passieren. Aber wir machen einen Riesenfehler, wenn wir sowas suchen und wenn wir sowas außerhalb von Erweckungszeiten um jeden Preis anstreben. Wenn das also der Höhepunkt unseres geistlichen Lebens ist, meine Damen und Herren, dann haben wir es verpasst. Das ist nicht richtig. Seid ihr noch da? Denn wenn man das wirklich ernsthaft sucht, na, und die Bibel ist voll mit solchen Dingen, na, die Propheten im Alten Testament, die hießen teilweise die Rasenden, ja, und die haben wir manchmal eben nicht ganz ernst genommen. weil die sich so absonderlich verhalten haben. Viele Dinge tut der Geist Gottes, aber wenn du lange genug solche Dinge suchst und Gott hat keine Lust, die zu machen, dann kommt jemand anders und hilft dir aus. Na, ein anderer Geist, und dann landen wir im Spiritismus und so, und das wollen wir überhaupt nicht. Amen. So, diese Dinge gibt's. Unser Volk eignet sich nicht wirklich für solche Dinge. Es ist eher in anderen Ländern, in denen man offener ist für geistliche Wirkungen. Wir sind sehr verstandesmäßig drauf hier. Aber gibt's. Müssen wir festhalten, hat seine Berechtigung. Und die Bibel ist voll mit solchen Sachen. Gut. Erfolg ist in so einer Gemeinde, wenn Gott eine persönliche Berührung schenkt. Aber wie gesagt, es gibt da die Gefahr der emotionalen Flippigkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du auf YouTube gehst und solche Phänomene suchst, dass du sie finden wirst. Okay, dann gibt es die Familiengemeinde, die wahrscheinlich beliebteste. Der Pastor ist Teddybär, Hirte, Seelsorger, Zuhörer, ich habe es schon erwähnt. Der dient den Gemeindemitgliedern. Und Besucher sind eher selten bis überhaupt nicht vorhanden. Und meistens, wenn so eine Gemeinde schon 20 Jahre alt ist, sind alle Gemeindemitglieder miteinander verwandt. Allen Ernstes, weil die Kinder heiraten dann einander untereinander in den Familien dort. Habe ich schon erlebt, ich kann den Namen nennen. Das gibt's. Okay, wir brauchen natürlich unbedingt auch Gemeinschaft. Na, ganz wichtig, wir sind Menschen und brauchen einander. Okay, also der Höhepunkt in diesen Gemeinden ist, wenn die Zusammengehörigkeitsgefühle sich ausbreiten. Und Erfolg ist, wenn wir füreinander da sind, wenn alle sich lieben, wenn Harmonie entsteht, das ist wunderbar. Diese Gemeinden sind wahrscheinlich die zähesten, denn auch wenn sie nicht wachsen, das überleben die. Schlechte Predigten überleben die, weil da geht es nicht wirklich um Bibellehre oder so. Die Leute sitzen dort und hören sich das an und ist sowieso egal, was er sagt. Noch eine Predigt, okay. Ob da jetzt gepredigt wird oder nicht, ist gar nicht so wichtig, weil hinterher sitzen wir dann zusammen, reden miteinander, trinken Kaffee und haben Gemeinschaft, ja. Das ist auch wichtig. Ja. Okay. Und dass man füreinander da ist und so. Und dann gibt es noch die Lehrgemeinde. Der Pastor versteht sich als Lehrer. Der spricht eher reifere Christen an. Christen, die mehr wollen. Es ist unschwer zu erkennen, dass wir in diese Kategorie fallen. Na, es ist so, oft so, es ist eigentlich fast überwiegend so, dass Menschen uns finden, über YouTube oder von uns hören. Menschen, die schon in Gemeinden sind, aber in der Gemeinde, in der sie jetzt sind, irgendwie an eine Erkenntnisgrenze gestoßen sind. Da geht es irgendwie nicht weiter. Sie empfinden, sie können nicht weiter wachsen. Oft sind es landeskirchliche Gemeinden oder Kirchen und so, in denen es dann wirklich nicht weitergeht, die versuchen da, sich einzubringen, aber merken, hey, das haut da irgendwie nicht hin. Das ist nicht, greift irgendwie nicht, versteht er, da kann man sich nicht weiterentwickeln, es muss mehr geben, sagen sich die. Dann finden sie uns auf YouTube oder jemand erzählt ihnen von uns, dann kommen sie und sitzen in der ersten Predigt drinnen oder hören die erste und stellen fest, oh Mann, ja tatsächlich, es gibt tatsächlich noch eine andere Dimension, es gibt tatsächlich noch mehr zu wissen. Mann, das ist ja richtig gut. Und dann gehen da rein, weil sie die Kronleuchter an. Das ist wunderbar. So, der Höhepunkt hier ist also, wenn sich neue Erkenntnis einstellt. Und der Erfolg in so einer Gemeinde ist, wenn die Zuhörer Reife, persönliche Reife an den Tag legen. Wenn sie nicht mehr wegen jedem Quatsch anrufen und von dir was wollen, wenn sie nicht mehr tausendmal wegen demselben Gebetsanliegen kommen, bete mal für mich und so weiter, ja, sondern wenn sie selber gebeten und Erhörungen bekommen, wenn sie nicht mehr ständig beseelsorgt werden müssen, beraten werden müssen, sondern selber Durchblick haben und die innere Kraft haben, ja, dann ihre Entscheidungen durchzuziehen und so. Das ist gut. Okay, und jetzt noch zur Aktivistengemeinde, ganz wichtig. Das ist das soziale Gewissen. Der Pastor ist da eher Sozialreformer. Der denkt sich, da muss man was tun. Ja, da muss ein Missstand. Zum Beispiel verfolgte Christen hinter dem eisernen Vorhang. Da muss man was tun. Am besten ist, wir machen einen Protest. Eine Demonstration, einen Protestzug durch Bonn, vorm Bundestag oder wo auch immer. So einer zum Beispiel war der Waldemar Sadatschuk und ist es jetzt eigentlich immer noch. Der war in seiner Gemeinde und hat die gebaut und dann kam der Herr zu ihm und hat gesagt, Waldemar, ich habe dir es durchgehen lassen, dass du nichts getan hast für die Christen in der Sahelzone. Aber jetzt musst du was tun für die Christen hinter dem eisernen Vorhang. Aktivismus, versteht ihr? Das ist einen Missstand sehen, einen Missstand bekämpfen, einen Missstand abhelfen. Es gibt solche Gemeinden, und solche Gemeinden sind sehr wichtig. Und die sind dann Anti-Abtreibung, Pro-Tierschutz, die sind politisch aktiv, ja, und was nicht alles. Und ich bin froh, dass es solche Leute wie den Saracho gibt. Ja. Neulich übrigens klingelt bei mir das Telefon. Hallo, so war der Masaracuk dran. Ich habe mir gedacht, no, vielleicht hat er ein Anliegen, aber der wollte bloß plauschen. Der war scheinbar langweilig. Ich habe mir gedacht, Mensch, Waldemar, hättest du mich vor 20 Jahren angerufen, ich hätte dir Löcher in den Bauch gefragt. Na, nun gut, aber so ist es jetzt halt. Das Aktionskomitee für verfolgte Christen, AVC, das ist ein Riesendienst geworden. Die sind jetzt in vielen Ländern unterwegs. Er finanziert dort Evangelisten, finanzieren Hilfsdienste, Nehemia, Hilfsdienste und was nicht alles. Und es ist wunderbar. Höhepunkt ist nicht Erkenntnis aus der Bibel, brauchen wir nicht, wir sind schon gerettet. Ja, tiefer müssen wir da nicht einsteigen, denken sich solche Menschen. Höhepunkt ist die Demonstration, der Protestmarsch, die Armenspeisung, das Renovierungsprojekt, das Hilfsprojekt irgendwo. Ne? Und Erfolg ist, wenn wieder ein Missstand abgeholfen wurde. Ne? Okay, jetzt haben wir diese 5 Gemeinden. Und wie gesagt, jeder hat ein bisschen Tendenzen in die eine Richtung. Der eine ist eher charismatisch drauf, der andere ist eher evangelistisch, der andere ist Lehrer, der andere ist politisch engagiert. Und liebe Leute, das ist alles berechtigt. Und die beste Gemeinde aller Zeiten, die hat alles unter einem Dach. Aber als relativ kleine Gemeinde, wie wir das sind, ist es natürlich schwierig, da allen diesen Bereichen gerecht zu werden. Diejenigen, die sich nach Gemeinschaft sehen, die werden sagen, so ein kalter Pastor, der ist so kalt wie ein Fisch. Ja. Oder die Sänger und so. Na, die Lobpreiser, diejenigen, die im Geist fließen wollen. Wir brauchen viel mehr Lobpreisgottesdienste und überhaupt, ja. Bibellehrer sagen, nein, was wir brauchen, sind Intensivtage mit vollmächtigen Lehrern. Wir brauchen Doktoren und Professoren, die da richtig einsteigen können. Hat man jetzt am Montag, ja. Das ist halt ein intellektuelles Professorenniveau dann, was du da hörst. Na, wie wir jetzt da mitbekommen haben in der Veranstaltung am Montag, war super interessant. Ich habe mich noch angeregt mit den Leuten hinterher unterhalten. So gut, dass wir am nächsten Morgen das dann fortgesetzt haben. Und war alles richtig prima. Aber ist halt nicht jedermanns Sache, sag ich jetzt mal. Na? Diejenigen, die eher lehrmäßig intellektuell drauf sind, die denken sich, Mensch, dieses ständige Rumgeschmuse hier, ja, dieses Gemeinschaftsbedürfnis, tuch, kindisch, aber Leute, braucht's alles. Wir müssen jetzt nur zur Kenntnis nehmen, dass eine Person, Pastor zum Beispiel, oder ein Lobpreisleiter oder ein anderer Mitarbeiter, die können nicht allen Dingen gerecht werden. Die müssen ihren persönlichen Prägungen Raum geben dürfen. Ja, also wenn ich ein Bibellehrer bin, dann muss ich mich auf die Mehrung von Erkenntnis und von geistlicher Reife konzentrieren. Andere, die haben eine Begabung für Lobpreis, die machen dann Lobpreis eine halbe Stunde jeden Sonntag. Warum? Damit wir Gott erleben. Und ich erlebe Gott oft, ja, in unserem Gottesdienst, wenn wir Lobpreis machen vorne, wir haben einen gesalbten Lobpreisdienst, das ist wunderbar. Ja? Amen. Und jetzt mit Gemeinschaft und so weiter, da haben wir unser Bistro, eine Evangelisation, ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt, Evangelisation ist mir wirklich ein Anliegen. Ich denke, die Menschen sind jetzt offener als früher. Wir haben eine erfolgreiche Evangelisation gemacht, aber liebe Leute, das kann man nur so und so oft machen. Na, dann verliert es seinen Reiz. Was viel wichtiger ist, ist das, dass wir draufkommen, dass wir dahin kommen als Gemeinde, dass wir am Sonntagmorgen Gäste einladen in den Gottesdienst, zumindest zu besonderen Gottesdiensten dann. Da wisst ihr dann Bescheid, ihr könnt jetzt mal Gäste einladen und ich weiß Bescheid und werde dann entsprechend predigen, mich darauf einstellen, die Menschen, die kommen, nicht überfordern. Wenn dann jemand zum zweiten Mal kommt, ist ein völlig anderer Sachverhalt, wie wenn er zum ersten Mal da ist. Diejenigen, die am offensten überhaupt sind, sind diejenigen, die zum zweiten Mal da sind. Da sind sie dann bereits vereinnahmt irgendwie innerlich. Und es ist gut. So, wir halten das halt so fest. Und ich sage jetzt mal, uns politisch zu betätigen, liebe Leute, ist nicht unser Ding. Na, da unterstützen wir, oder dann als Hilfsdienste und so weiter, macht bei uns viel der Staat. Was wir da tun ist, wir unterstützen die Mission, beziehungsweise den AVC jetzt. Na, und das ist wunderbar. Ansonsten helfen wir aus, wie wir können. Gut, also die ideale Gemeinde ist ein Mix aus allen fünf Bereichen, wie wir das in der Apostelgeschichte vorfinden. Aber wir müssen wissen, dass es Gemeinden mit verschiedenen Prägungen gibt. Und wir sind, da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen, ja, eine charismatische Gemeinde, ja, aber mit einem Lehrpunkt, mit einem Schwerpunkt auch auf Bibellehre und so. Na, und damit kommen wir zurecht. Und jetzt unsere Aufgabe, die ich jetzt so sehe vor uns für dieses nächste, für die nächste Zeit, ist, dass wir Gäste einladen und ein wenig wachsen, also die Evangelisation ein wenig vorantreiben. Das ist mein Anliegen, deswegen habe ich euch das heute mitgeteilt, damit ihr wisst, wie der Hase läuft. Amen.